Jetzt möchten wir das Team vorstellen, das heute für Sie hier ist und Ihnen spannende neue Infos bringt und auch in den Pausen gern für Fragen zur Verfügung steht. Fangen wir an mit
Marlene Rupp, zuständig für Partner Channel Marketing im SMB-Bereich.
Danke. Christian Decker, Partner Technology Advisor.
Gerd Kitzler, Partner Account Manager.
Stefan Seiser, Business Development Manager für das Thema Azure.
Martin Glaser, auch Partner Account Manager.
Alexander Linhardt, Partnerbetreuer im ORM-Bereich.
Georg Droschel, Produktmarketing Manager für Server und Tools.
Gerold Pulverer betreut bei uns die Hosting-Partner.
Daniela Denk im Education-Bereich zuständig bei uns.
Doris Zeller, Produktmarketing-Manager für das Thema Windows Server und alles, was damit zu tun hat, System Center und so weiter.
Gerhard Moser, Partner-Account-Manager.
Ronald Magpantei, auch Partner-Account-Manager.
Und Alexandra Moser, unsere Verantwortliche für die BG-MOD, wo Office und so weiter vorkommt.
Gut, jetzt sind die Kollegen schon wieder abgezogen. Ein paar von euch hätten wir aber gerne auf diesen Stühlen hier. Darf ich euch gleich bitten, Platz zu nehmen? Ich glaube, da gehörst du auch dazu. Okay. Nimm Platz.
Bernd, wir haben uns nicht vorgestellt.
Das ist völlig richtig. Das ist mein Kollege Markus Steiner, verantwortlich für das Microsoft Partner Network und auch für das Thema Trainings und Zertifizierungen. Gemeinsam mit unseren Learning Partnern setzen wir da einiges um.
Bernd Schwarzinger, Business Development Manager im Cloud-Bereich für unsere Partner.
Also herzlich willkommen und dann starten wir gleich einmal. Wir haben ja am 4. September das Flaggschiff der Microsoft-Produkte sozusagen veröffentlicht, also den Sternenkreuzer der Microsoft-Flotte. Decki, weißt du, was ich meine und möchtest du uns mehr darüber erzählen?
Aber natürlich.
Den
Windows Server 2012, meiner Meinung nach in den 15 Jahren, die ich jetzt im Microsoft-Business bin, das beste Produkt, das Microsoft jemals gelauncht hat. Was ist so der Hintergrund am Windows Server? Wir haben den Windows Server in Wirklichkeit für uns gebaut, für unsere Datacenter gebaut, für die zwei, drei kleinen Datacenter, die wir haben mit den paar Servern. Natürlich ist alles das, was wir für uns gebaut haben, für Sie auch sehr praktikabel. Das erste Wichtige beim Windows Server ist, Sie können jetzt Ihre Windows Server so einfach verwalten, wie Sie bis jetzt einen Windows Server verwaltet haben. Das heißt, den Server Manager, den Sie vielleicht von 2008 kennen, haben Sie jetzt auch zur Verfügung, um alle Ihre Server einfach zu verwalten. Das zweite, was wir gemacht haben, ist das Thema PowerShell. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen PowerShell verwendet für Exchange Server, SharePoint Server, was auch immer? Sehr viele, sehr schön. Das Schöne für Sie ist, all das Wissen, was Sie jetzt in PowerShell gesammelt haben, können Sie jetzt voll inhaltlich auch für den Windows Server verwenden. Sie können mittlerweile nahezu alles, was Sie über die GUI machen, auch über die PowerShell machen. Wir haben über 2300 PowerShell Commands, mit denen Sie Ihren Server standardisieren und automatisieren können. Wir haben auch eine grafische Oberfläche für die Erstellung von PowerShell-Skripts gemacht, die eine sehr intelligente Oberfläche ist, ein bisschen so ausschaut wie unsere Development Studios. Ich werde dann in der Live-Demo herzeigen. Und wir haben das Thema Server Core auf eine neue Stufe gehoben. Sie wissen von den vorherigen Roadshows, Server Core war immer etwas, was ich gepredigt habe und wo ich immer zurückbekommen habe, ja, aber so einen Server einzurichten ohne grafische Oberfläche ist schon kompliziert. Deswegen haben wir das jetzt so geändert, Sie können den Server nun aufsetzen mit der grafischen Oberfläche, können administrieren, konfigurieren, so wie Sie es gewöhnt sind. Und das Letzte, was Sie machen, bevor Sie den Server quasi in den Betrieb übergeben, Sie nehmen zwei Hackerl in der GUI weg, deinstallieren damit alle GUI-Elemente und machen aus einem fully blown Windows-Server einen schlanken, sicheren, performanten Server-Core, der dann so lang läuft, wie Sie ihn brauchen. Sollten Sie doch dann irgendwann einmal wieder direkt am Server arbeiten müssen, ein PowerShell-Command oder über die Remote-Verwaltungstools zwei Hackerl und der Server ist wieder ein fully-blown Windows-Server.
Sehr schön, also das sozusagen zur Inneneinrichtung, wenn man so will. Wollen wir auf den Antrieb zu sprechen kommen? Ich glaube, beim Hyperantrieb hat sich ja auch ein bisschen was getan, oder? Ja,
der Hyperantrieb ist... Der Hyperantrieb war schon, also Hyper-V war schon in 2.8 R2, wie unser Mitbewerb so schön sagt, good enough. Das heißt, wir haben ja an den Projekten, die mit der alten Windows Server Version in der Virtualisierung gemacht wurden, gesehen, dass man auch sehr große Projekte mit den Features vom alten Windows Server gut machen kann. Wir haben uns aber gedacht, wir wollen doch ein bisschen mehr klotzen und wir haben ein bisschen Feedback bekommen, dass so ein Terabyte Speicher am Host vielleicht zu wenig ist. Und deswegen haben wir jetzt die Grenzen eine Spur angehoben. Also Sie können jetzt 4 Terabyte Hauptspeicher am Host machen. Ist Ihnen 4 Terabyte zu wenig, dann... Ah, es gibt keine andere Virtualisierungslösung, die mehr als 4 Terabyte kann. Blöd. Sie können 1 Terabyte in der virtuellen Maschine machen. Ist Ihnen das zu wenig, dann... Ah, blöd, es gibt keine Virtualisierungslösung, die mehr als 1 Terabyte in der virtuellen Maschine hat. Und sollten Sie mehr als 1024 Gäste auf einem Host brauchen, blöd, Pech, es gibt keine andere Virtualisierungslösung, die diese Werte erreicht. Wir haben auch viel gemacht im Storage-Bereich. Ich werde dann in der Live-Demo darauf noch mehr eingehen. Und Sie sehen an der Folie, wir bekommen ja ständig Feedback von Ihnen, gerade auf den Partner-Roadshows und auf der letzten Partner-Roadshow, glaube ich, oder auf der vorletzten, habe ich sehr intensives Feedback bekommen mit den 4K-Disken, wann denn der Windows-Server 4K-Disken unterstützt. Und Sie sehen, ich habe mit dem Product-Team gesprochen und habe Ihr Feedback dort eins zu eins eingekippt. Und das Ergebnis ist, wir unterstützen jetzt auch die 4K-Disken. Unter anderem noch viel mehr. Wir haben im Bereich Dynamic Memory viel Verbesserungen gemacht, aber ganz wichtig für alle von Ihnen, die Kundensysteme bei sich hosten, Sie haben jetzt alles, was Sie brauchen, um auf der einen Seite die Verwendung der virtuellen Maschinen, also die Usage-Daten aus dem Server rauszubekommen, um eine Verrechnung für den Kunden durchzuführen. Und auf der anderen Seite haben Sie aber auch alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um die Systembelastung einzelner virtueller Maschinen zu begrenzen, einfach um zu verhindern, dass der Kunde A die Leistung der Server so runterzieht, dass Kunde B nicht mehr arbeiten kann. Im Bereich des Netzwerks war ein Feedback, das Sie uns immer wieder gegeben haben, naja, aber der Mitbewerb, der hat so die Wahl zwischen dem eigenen Switch und dem Cisco Nexus 1000 und können Sie das nicht auch machen? Wir haben uns dazu entschlossen, Sie nicht vor die Wahl zu stellen, weil diese Entscheidungen sind immer so schwer, sondern bei uns können Sie jetzt unseren Switch erweitern durch weitere Lösungen. Wir haben schon einige Partner, die hier Lösungen geschrieben haben. Das heißt, Sie können unseren Switch erweitern um einen Cisco Nexus 1000, aber Sie können auch zum Beispiel von der Firma Five9 in diesen Switch Antivirenlösungen, Intrusion Detection und Firewall-Lösungen einbauen. Zu guter Letzt das Thema Migration von virtuellen Maschinen. Ich meine, das Thema Live Migration kennen wir schon, das ist ja eigentlich schon ein alter Hut, das kann der Hyper-V schon seit der letzten Version, weil ich den Kollegen da sitzen sehe, der ist bei der letzten Roadshow zu mir gekommen und gesagt, aber solange ihr keine Live-Storage-Migration könnt, kann ich nicht umstellen. Auch dieses Feedback habe ich den Kollegen in Redmond gegeben und siehe da, wir können jetzt auch eine Live-Storage-Migration und das, was wir auch noch können, ist, dass Sie eine virtuelle Maschine zwischen Servern verschieben können, ohne dass diese im Cluster verbunden sein müssen oder ein gemeinsames Storage haben können. Das heißt, ich werde das dann in der Demo herzeigen, wir haben da zwei Server, die nur durch ein Netzwerkkabel verbunden sind und ich kann im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung eine Maschine von dem einen Server auf den anderen Server verschieben. Für den österreichischen Markt haben uns die Kollegen ein Feature gemacht, die Virtual Machine Replication. Damit sind Sie jetzt in der Lage, auch für Mittelstands- und kleinere Kunden sehr einfach Ausfallszenarien bauen zu können, weil damit können Sie die virtuellen Maschinen von einem Hyper-V-Host auf einen anderen Hyper-V-Host, der zum Beispiel bei Ihnen im Datacenter steht, replizieren und somit sehr einfache Ausfallszenarien bauen. Das heißt, wenn das Main-Data-Center abbrennt oder der Serverraum unter Wasser steht, können Sie die Maschinen auf der replizierten Seite sehr, sehr einfach starten. Das, was gleich geblieben ist und das, was meiner Meinung nach der, immer noch der größte Benefit vom Hyper-V-Server ist, schon seit der ersten Version, darf ich mal fragen, wer von Ihnen kann Windows-Server administrieren, konfigurieren, überwachen? Also wer fühlt sich mit Windows-Server grundsätzlich wohl? Ja, das habe ich mir gedacht, die meisten von Ihnen, alle anderen, was machen Sie dann hier?
Nein. Die sind wegen dem Nachmittagsteil.
Dem kleinen Tag, genau. Das Schöne am Hyper-V ist, dass das ganze Wissen im Bereich der Werkzeuge, im Bereich des Supports, im Bereich der Virtualisierung, all das, was Sie bis jetzt können, um Windows-Server zu administrieren, können Sie eins zu eins auch in der Virtualisierung verwenden. Das heißt, wenn Sie heute wissen, wie Sie hochperformante Cluster aufbauen, können Sie mit diesem Wissen genauso hochperformante Virtualisierungscluster aufbauen. Und das Schöne ist, Sie brauchen nicht mehr auf mehrere Veranstaltungen gehen, sondern Sie kommen einmal zur Partner-Roadshow und haben das komplette Wissen vom Virtualisierungsstack übers Management, über die Server-Applikationen bis hin zu SharePoint Exchange, bis hin zum Client und haben in einem Tag all das Wissen erledigt.
Sehr schön, danke. Das heißt, wir haben einen tollen Sternenkreuzer mit einem rasanten Hyperantrieb. Wie schaut es jetzt mit dem Beamen aus? Ich fürchte, da bin ich im falschen Filmepos, aber geht da bei uns trotzdem was?
Beamen passt nicht ganz zu Möge die Acht mit dir sein. Beamen können wir nicht, weil Beamen ist ein bisschen old-fashioned. Beamen heißt ja, ich bin entweder am Ort A oder am Ort B, aber Beamen heißt, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wir haben uns gedacht, wir erweitern das und geben Ihren Kunden die Möglichkeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gemacht, um den Zugriff von außen auf den Windows-Server besser zu machen, um diese Mobilitätsthemen im Windows-Server noch besser zu verwalten. Das eine ist, wir haben jetzt alle Zugriffe auf Remote-Systeme, ganz egal, ob es Terminal-Server oder VDI-Lösungen sind, in eine Oberfläche zusammengepasst. Das heißt, ganz egal, ob Ihre Kunden Daten oder Applikationen auf Remote-Desktop-Services, auf Pool-Desktops oder auf individuellen Desktops zugreifen. Es ist ein und dieselbe Virtualisierung darunter, es ist ein und dasselbe Gateway, der die Kunden auf den richtigen Port gibt und es ist ein und dieselbe Management-Oberfläche. Wir haben mit RemoteFX sehr viel gemacht, um das Benutzererlebnis, das der User auf seinem lokalen Gerät hat, auch in der virtualisierten Welt dem Benutzer zu geben. Das heißt, wenn das Endgerät des Benutzers, der SYN-Client, 10-Finger-Touch erlaubt, dann können Sie diese 10-Finger-Touch auch in der VDI-Session oder in der Terminal-Server-Session nehmen. Wenn Sie Grafikkartenpower im Server drinnen haben, dann können Sie diese Grafikkartenpower über Ihre virtuellen Maschinen sharen und dem User zur Verfügung stellen. Wenn Sie keine GPUs im Server drinnen haben, dann können Sie diese Grafikkartenpower jetzt auch über die normale CPU simulieren. Und wir haben auch das Thema USB-Unterstützung, dass Sie alle USB-Geräte, die Sie an dem SYN-Client anstecken, in der virtuellen Session verwenden können. Zu guter Letzt haben wir noch viel gemacht zum Thema Security, Absichern von Daten, Klassifizieren von Daten, um auch sicherzustellen, dass die Daten, die sicher sein müssen, sicher bleiben.
Ausgezeichnet. Wenn ich mir das so anhöre, das Ding ist so gut geworden und ich darf heute hier verkünden, wir haben uns entschlossen, den Windows Server zu verkaufen. Ja, ich glaube, da ist ein Applaus angebracht. Nein, das heißt, wir haben viele tolle neue Möglichkeiten mit dem Windows Server, bei tollen neuen Möglichkeiten. Wird mir allerdings ein bisschen schwindelig, wenn ich dich ansehe, Gerold. Du bist ja für das Thema Lizenzierung ein sehr guter Ansprechpartner. Diese vielen tollen neuen Möglichkeiten, sind die abgebildet in vielen tollen, aufwendigen Lizenzierungs...
Bevor du weiterredest... Es ist ganz einfach geworden. Also so einfach war es eigentlich beim Windows Server noch nie, wenn man sich denkt, mit dem 2008er haben wir, glaube ich, über 20 verschiedene SKUs oder Artikelnummern in der Preisliste gehabt. Das hat jetzt ein Ende. Es wurde wirklich heruntergeschrumpft und auch wirklich das Lizenzmodell vereinfacht. Was heißt das jetzt ganz konkret? Beim Windows Server haben wir nur mehr 4 Editionen, wobei wir von 2 Haupteditionen ausgehen. Das ist der Standard Windows Server und der Data Center, die Data Center Edition. Die weiteren sind der Windows Server Essentials und Windows Server Foundation. Bei den letzten beiden bleibt die Serverlizenzierung gleich. Bei der Standard- und bei der Datacenter-Edition wird es jetzt so sein, dass wir umsteigen vom klassischen Server-CAL-Prinzip oder Lizenzmodell hin zum Prozessor-CAL-Lizenzmodell. Das heißt, jeder Server wird oder beziehungsweise jeder Prozessor wird hier lizenziert, physischer Socket in unserem Fall. In Zukunft wird eine Lizenz bis zu 2 Prozessoren abdecken. Zwischen der Datacenter und der Standard-Edition gibt es keine funktionalen Unterschiede. Also die Features sind ident, ein und dieselben.
Aber wenn ich jetzt 4 Terabyte am Host möchte, brauche ich schon die Datacenter?
Egal, nein. Die Features sind ident, Decki. Ident.
Okay.
Das ist ein und dasselbe Produkt. Der Hauptunterschied liegt im Preis.
Wenn ich aber jetzt eine Enterprise-Certification bauen möchte, das geht mit der Standard nicht.
Ja. Okay, nein. Ist kein Einstieg. Gut, muss ich vielleicht nochmal erklären. Also, Data Center, Standard, selben Funktionalitäten, ein und dasselbe Produkt. Der Hauptunterschied,
das heißt, wodurch,
und jetzt komme ich dazu,
genau. Unterscheiden Sie sich?
Das ist der Virtualisierungsgrad. Möchte ich mehr virtualisieren, dann wähle ich die Data Center Edition. Habe ich gering virtualisierte oder gar keine virtualisierten Umgebungen, dann reicht hier eine Standard Edition aus.
Das heißt, auf der Standard kann ich nicht 1024 Gäste betreiben.
Natürlich kannst.
Kann ich schon.
Rein technisch gesehen kannst du 12 Milliarden drauf.
Nein, 1024.
Genau. Aber lizenzrechtlich ist es halt so, dass man sagt, bei der Standard-Edition bis zu 2 virtuelle Maschinen mit einer Lizenz abgedeckt, bei der Datacenter-Edition beliebig viele virtuelle Maschinen, die hierbei abgedeckt sind.
Das heißt, dann brauche ich 512 Standard-Lizenzen, um 1024 Guests betreiben zu können.
Danke. Ich glaube, wir haben es langsam verstanden. vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, was ist, wenn ich vorher schon den Windows Server gehabt habe, ja, und jetzt dann den neuen haben will,
genau,
wenn in der entsprechenden Lizenzform bin.
Genau, wenn ich den 2008er mit Software Assurance habe, also mit dem Wartungsvertrag, dann gibt es ja natürlich Migrationsszenarien, die für Ihre Kunden natürlich relevant sind. Bei der Data-Edition von 2008 wird es so sein, dass hier eine Umrechnung von 2:1 auf den neuen 2012er Datacenter passieren wird. Warum ist das so? Und am 2008er Datacenter wurde ja schon pro Prozessor lizenziert, aber hier bei nur ein Prozessor abgedeckt. Jetzt sind es 2 Prozessoren, die abgedeckt sind, daher der Schritt 2:1. Bei der Enterprise-Version, die fällt komplett weg und geht über in 2 Standard-Lizenzen des 2012ers. Am einfachsten ist das Ganze bei der Standard-Edition, hier Umrechnungsfaktor 1:1. Sollten Sie ein Webhoster sein und die Web-Edition verwendet haben, die fällt auch komplett weg und geht mehr oder weniger über in die Standard-Edition. Dasselbe gilt auch hier 1:1, beziehungsweise beim Web ist es 2:1 und beim High-Performance-Computing trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf viele zu von Ihnen, ist der Umrechnungsfaktor auch 1:1 auf die Standard-Edition.
Sehr schön. Das schaut mir wirklich einfacher aus. Links bunt und unaufgeräumt und rechts grün, ein bisschen blau und das war's. Ja?
Das also war der Auftrag.
Heißt, der Beweis ist sozusagen erbracht. Wie schaut es jetzt nochmal zusammenfassend aus? Hast du auch eine so schöne Slide zum Thema Virtualisierung, weil du gesagt hast, das unterscheidet sich im Grad der Virtualisierung, welche Edition ich nehme?
Genau, im Prinzip habe ich das da nochmal aufgelistet. Sie werden die Folie später nochmal sehen, wenn wir kurz den System Center 2012 nochmal durchdiskutieren. Im Prinzip ein und dieselbe Lizenzform, ein und dasselbe Lizenzmodell. Komme ich dann später noch darauf zurück.
Sehr schön. Du betreust ja auch unsere sogenannten SPLA-Partner, also Partner, die Hosting anbieten für Kunden. Hat sich in dem Bereich auch was geändert bei der Lizenzierung? Wie sieht's da aus?
Ja, genau, da hat sich auch was geändert. Ich möchte nur ganz kurz noch eine Frage vielleicht aufnehmen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn der Kunde sagt, okay, er möchte in Zukunft mehr virtualisieren und hat jetzt vielleicht nur eine Standard-Edition gewählt, dann habe ich natürlich in Zukunft immer noch die Möglichkeit, dass ich eine zusätzliche Standard-Edition dazu nehme und eben diesen dem Server zuweise. Das ist natürlich möglich. Wir haben das ausgerechnet, der Break-Even liegt so um die 10 virtuelle Maschinen, heißt im Prinzip, ab 5 Standard-Lizenzen wäre es sinnvoll, dass man auf die Datacenter-Edition umsteigt. Ganz konkret jetzt bei dem Service Provider License Agreement, das ist insofern wichtig für Outsourcer, für Hoster. Das heißt, wenn Sie Microsoft Software für Dritte zur Verfügung stellen, dann brauchen Sie ein Service Provider License Agreement. Auch hier gibt es ganz kurz Veränderungen. Wir gehen hier über auch vom klassischen userbasierten Lizenzmodell hin zum Prozessor-Lizenzmodell. Sollten Sie bereits einen SPA-Vertrag haben, können Sie noch bis zum Ende des SPA-Vertrages auch weiterhin pro Nutzer lizenzieren, den Windows-Server. Auch hier fallen wieder diese Haupteditionen weg. Wichtiger Punkt auch, die Standard-Edition wird um bis zu 14% billiger und auch hier, wie in der klassischen Lizenzierung, haben Sie die Möglichkeit, System Center plus Windows Server in einem Bündel im sogenannten Core Infrastructure Suite zu erwerben, was wirklich ein toller Vorteil ist, den Sie Ihren Kunden auch bieten können.
Danke, Gerold. Das klingt insgesamt nach viel Know-how, was man da aufbauen kann und sollte in dem Bereich. Und bei Know-how, Marlene, da fällst mal du ein. Wir haben ja sozusagen ein eigenes Know-how-Programm bei Microsoft, die Trainings- und Zertifizierungsschiene. Da ist mein alter Bekannter wieder untergekommen. Wem von Ihnen sagt das Kürzel MCSE etwas? Das sind einigermaßen viele, dachte ich mir. Und Marlene, die sind mir wieder untergekommen. Haben wir jetzt die System Engineers wieder zurück?
Wir haben die System Engineers nicht wieder, wir haben was viel Besseres, wir haben die Solution Experts zum ersten Mal da. Der Hintergrund davon ist, das haben vielleicht die ein oder anderen von Ihnen schon bemerkt, wir haben unser Lizenzierungsmodell etwas umgestellt, wir haben es moderner gemacht, wir haben es vereinfacht, um den Anforderungen im Cloud-Bereich Rechnung zu tragen. Das schaut konkret so aus. Wir haben jetzt statt vielen Stufen, haben jetzt nur noch drei. Die Grundlage ist der MCSA, der Microsoft Certified Solution Associate. Das ist quasi die Grundvoraussetzung, um sich in der Microsoft-Welt bewegen zu können. Entitelt aber, Achtung, entitelt noch zu keiner Kompetenz. Dafür haben wir den MCSE, den alten Bekannten, der jetzt Microsoft Certified Solution Expert heißt, beziehungsweise MCSD für Developer im Schluss. Das ist das Gütesiegel für all jene IT-Fachkräfte, die ein Unternehmen in die Cloud heben können. Und dieser MCSE ist in Zukunft auch wichtig für Microsoft-Kompetenzen. Ganz oben haben wir den MCSM, den Microsoft Certified Solutions Master. Der hat mit den Kompetenzen an sich da nichts mehr zu tun, aber dient Ihnen nochmal als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal zu Ihrer Konkurrenz, wenn Sie sich besonders vertiefen und hervortun möchten. Grundsätzlich der Unterschied zwischen MCSA und MCSE ist, dass der MCSA sich immer auf ein bestimmtes Produkt bezieht und auch auf eine Version, also zum Beispiel der MCSA für Windows Server 2008 oder MCSA für Windows Server 2012. Und der MCSE, habe ich jetzt MCSA? Ja, genau, der MCSA. Und der MCSE bezieht sich auf eine bestimmte Lösung, also zum Beispiel Serverinfrastruktur oder Private Cloud.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich kann Windows Server installieren, administrieren, konfigurieren etc., dann bin ich MCSA und wenn ich ein ganzes Rechenzentrum zum Beispiel designen kann, planen, bauen, betreiben, dann bin ich Solution Expert, wie es jetzt offenbar heißt.
Okay. Genau so ist es. Genau
sehr schön. So ist es. Haben wir doch ein konkretes Beispiel mitgebracht? Wenn wir gerade vorher über einen Windows Server geredet haben, würde sich der ja anbieten?
Ja, genau. Und zwar im Bereich Windows Server ist es relativ straightforward. Sie haben den MCSA für Windows Server 2012. Haben Sie, wenn Sie diese drei Examen in der Mitte bestehen und darauf aufbauen, tut dann der MCSE entweder für Desktop-Infrastruktur oder für Server-Infrastruktur. Da sind Sie dann mit zwei weiteren Examen dabei. Konkrete Informationen und Angebote zu diesen drei Examen, die auch oft als Package zur Verfügung stehen, finden Sie draußen bei unseren Trainingspartnern, die heute wieder mit dabei sind. Das sind die ETC und die Global Knowledge da. Die können Ihnen sicher einiges an Informationen bieten. Für diejenigen, die schon Vorwissen haben, weil das haben wir hier vorher einige aufgezeigt, wir haben für den MCSA Windows Server 2012 haben wir auch eine Abkürzung. Für all jene, die hier schon Wissen aufgebaut haben, reicht Ihnen in sehr, sehr vielen Fällen nur noch dieses eine Upgrade-Examen, um Ihr Wissen aufzufrischen. Und somit können Sie einen Shortcut zum MCSE nehmen.
Wunderbar. Das heißt, da haben wir ein schönes Trainingsangebot. Und so wie ich dich bzw. uns kenne, ist das für Partner ganz, ganz stark vergünstigt, nehme ich an. Das heißt, da haben wir immer noch Unterstützung geboten. So schaut es jetzt im Bereich Trainings aus. Markus, du hast ja den Bereich Training und Zertifizierung vor kurzem übernommen. Auch bei Zertifizierungen haben wir die Partner noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, das wird mit dir jetzt nicht anfangen, oder?
Zum Glück nicht, nein. Was wir wieder haben, sind unsere Kompetenz-Examen-Packages, wo Sie als Partner bis zu 40% Ermäßigungen beim Examen für die Kompetenz bekommen. Und weiters packen wir drauf die zweite Chance-Möglichkeit. Sprich, Sie treten zu einem Examen an, aus welchem Grund auch immer, bestehen Sie es nicht, bekommen Sie von uns die Möglichkeit noch auf einen weiteren Antritt, damit Sie dieses Examen auch bestehen. Diese Aktion ist gültig bis Mai 2013, das heißt, sollten Sie jetzt sollten Sie jetzt vor einer Profilierung oder Reprofilierung im Microsoft Partner Network sein, nutzen Sie diese Chance und nutzen Sie auch diese Vergünstigungen bei den Kompetenzexamen-Packages.
Danke. Das heißt, Zertifizierungen, wir sagen ja immer, eben wenn ich schon Know-how aufbaue, bei der Marlene zum Beispiel in seinem Kurs, dann ist es vielleicht auch gescheit, dass ich das nachweislich festhalte, dass ich das Know-how habe, also eine Zertifizierung mache. Und wenn ich dann schon als Microsoft-Partner Zertifizierung habe, würde es vielleicht auch Sinn machen, dass ich mein ganzes Unternehmen zertifizieren lasse, um mich im Markt positionieren zu können mit Logo etc. Und unsere Story ist ja, wir haben ja sogar ein eigenes Programm dazu in Wahrheit ins Leben gerufen. Da gibt es ja auch Neuerungen und Ressourcen rund um das. Markus, was hast du uns damit gebracht?
Bevor ich das kurz vorstelle, eine Frage ins Publikum. Wer ist Microsoft-Partner? Gut, das heißt, wir haben doch ein paar, die noch nicht Microsoft-Partner sind. Kein Thema, ganz kurz nur das Microsoft-Partner-Netzwerk. Wir definieren hier 4 Säulen, wo Sie als Partner in den jeweiligen Stufen bei uns aufscheinen. Wir beginnen mit dem Community oder mit dem Network-Member, wo Sie schon an vergünstigte Trainings teilnehmen können oder zum Beispiel an Veranstaltungen wie heute die Partner-Roadshow. Weiters das Abonnement, wo Sie auf einer jährlichen Basis Software für den internen Gebrauch bekommen. Und weiter rechts starten wir dann mit den Kompetenzen. Und auf das hat auch der Bernd es kurz angesprochen, auf das wollen wir uns jetzt konzentrieren. Und zwar, was haben wir für Sie als Partner, wenn Sie in einer Kompetenz sind oder eine anstreben? Wo bekommen Sie dann mehr Informationen? Da wäre zum einen der Kompetenzleitfaden. Das ist unser Dokument, wo wir Ihnen als Partner alle Änderungen, alle Prüfungsnummern, alles, was Sie benötigen, um die neuen Prüfungen zu erlangen oder um neu zu profilieren, sehen Sie alles im Kompetenzleitfaden. Der ist auf unserem Partnernetzwerk bzw. Auch unter dem RSC abzurufen. Und schauen Sie sich das an, sehen Sie die Änderungen, die Sie benötigen, wenn Sie in den Kompetenzen profilieren wollen. Das Weitere ist die Kompetenz-Roadmap für alle Partner, die gerne wissen möchten, was sich die nächsten Monate tun wird in den einzelnen Kompetenzen. Haben wir die Kompetenz-Roadmap, wo Sie auf einen Blick sehen, was sich ändert, ob es jetzt eine Namensänderung ist oder auch eine Änderung bei den Zertifizierungen. Hier ist die Kompetenz-Roadmap ein ganz wichtiges Dokument für Sie. Und da möchte ich jetzt nur ganz kurz bleiben. Wir haben, wie gesagt, um die 29 Kompetenzen derzeit, wo Sie als Partner sich profilieren können im Partner-Network. Es gibt, wie immer im Frühjahr oder auch im Herbst, einige Änderungen. Wir haben zum Beispiel einen starken Fokus auch auf SharePoint mit der neuen Office-Produktpalette gesetzt und genau diese Änderungen sehen Sie in der Kompetenz-Roadmap bzw. im Kompetenzleitfaden.
Gut, das war also das, was wir sozusagen haben im Angebot für Partner. Was haben denn jetzt die Partner davon, wenn sie das machen?
Was bringt es für Sie als Partner in einer Microsoft-Kompetenz zu profilieren? Zum einen einmal eine Exklusivität am IT-Markt. Also wir möchten den Microsoft-Kompetenz-Partner ganz klar mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Qualifikationen hervorstreichen und hervorstellen. Sprich, Sie als Partner können am Markt mit dem Kompetenzlogo und mit Ihrem Wissen im Wettbewerbsumfeld einfach bestehen. Was wollen wir von Ihnen als Partner? Zum einen eine Mitgliedsgebühr, zum anderen auch gibt es diese Zertifizierungen, wie zum Beispiel vorher, was wir gehört haben, MCSE und MCSA. Auch Kundenreferenzen und eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Was bringt es wiederum für Sie als Partner neben der Differenzierung im Markt? Zum einen die internen Softwarelizenzen, wie wir sie in der Keynote schon gehört haben, nutzen Sie diese zum Deployment, zum Ausprobieren, dass Sie am neuesten Stand der Technik sind. Weiters Partnertrainings, stark in den Kosten vergünstigte Partnertrainings oder Partner Advisory Hours, wo Sie als Partner bei Projekten Unterstützung von uns bekommen. Das Kompetenzlogo, das Sie verwenden zur Differenzierung und natürlich auch einer der wichtigsten Punkte für uns auch das Thema Incentives, das Sie als Kompetenzpartner von uns erhalten.
Und bei dem Thema Incentives würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch reinspringen. Und zwar für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, das Microsoft Reseller Channel Incentive Programm. Da können Sie ziemlich viel Geld so im Jahr dazu verdienen. Voraussetzung ist, dass Sie einen Mindestumsatz von 60.000 Euro machen in der Lizenz vom Open. Wenn Sie das tun, dann können Sie einen Teil von Ihrem Jahresumsatz sich als Bonus dazu verdienen. Klar ist, Je mehr Basisinfrastruktur, desto geringer der Bonus und je komplexer die Lösungen, desto höher der Bonus. Damit das jetzt nicht so abstrakt bleibt, habe ich Ihnen ein paar Rechenbeispiele mitgebracht. Wenn Sie zum Beispiel einsteigen mit einem Umsatz von 60.000 Euro in Open und Ihr Fokus auf Basisinfrastruktur liegt, sind trotzdem locker 1.000 Euro im Jahr drinnen. Wenn Sie dann schon ein bisschen breiter aufgestellt sind von Ihrem Portfolio her und vielleicht hier und da auch mal einen Exchange oder einen SQL-Server installieren, dann können Sie locker auch 3.500 Euro im Jahr dazu verdienen bei einem Jahresumsatz von 120.000 Euro. Und wenn Sie dann schon spezialisierter sind und einen Umsatz von 190.000 Euro haben, dann sind 8.000 Euro und mehr pro Jahr für Sie drinnen. Schauen Sie sich das wirklich an. Voraussetzung, wie gesagt, ist der Mindestumsatz in der Lizenzform Open und dass Sie Kompetenzpartner sind, also dass Sie eine Gold- oder eine Silberkompetenz haben in einer der Kompetenzen, die hier stehen. Sie bekommen den Folien nachher noch zugeschickt, das heißt, Sie brauchen sich das jetzt nicht zu merken, aber ich würde mir das auf jeden Fall anschauen an Ihrer Stelle.
Wenn du von Open sprichst, Open License, Open Value, alles was Open davor
Open License, Open Value und Academic auch. Okay.
Gut, das ist zusammenfassend. Was soll ein Partner eurer Meinung nach jetzt direkt nach Hause oder in sein Unternehmen mitnehmen?
Also
was tun wir jetzt?
Erster Punkt, schauen Sie sich an, wie viel Umsatz Sie in dieser Lizenzform machen. Wenn es mehr als 60.000 sind, dann bitte schauen Sie sich das Programm an. Sie lassen wirklich Geld liegen, wenn Sie hier nicht mitmachen. Zweitens, wir sind in einem Launch-Jahr, es gibt jede Menge neue Technologie. Wir bieten Ihnen Trainings dazu an, die Sie zu circa der Hälfte von dem machen können, was Sie normalerweise zahlen würden, wenn Sie als normaler Endkunde so einen Kurs buchen. Das ist eins der Benefits für Sie als Partner. Nutzen Sie das. Und drittens, riskieren Sie einen Blick in den Kompetenzleitfaden, vor allem dann, wenn Sie vor einer Reprofilierung stehen, und schauen Sie sich an, was sich für Ihre Kompetenz geändert hat. Den Kompetenzleitfaden, den blocken wir immer auf unserem Partnerblog. Das ist auch quasi ein Pflichtlink für unsere Partner und den finden Sie natürlich auch auf unserem Partner-Network-Homepage.
Stichwort Partner-Network-Homepage. Dadurch, dass wir viele Microsoft-Partner im Publikum haben, kennen Sie die Webseite, sind damit zufrieden, finden sich leicht zurecht, haben keine Themen damit. Genau dieses Feedback haben wir aufgenommen und wir werden demnächst, also in den nächsten Tagen oder Wochen, das Microsoft Partner Network Portal einem neuen Design unterziehen und auch quasi einem Relaunch. Sprich, wir werden es vereinfachen, wir werden die Menüführung vereinfachen, wir werden die Suchfunktionen, die Supportfunktionen für Sie als Partner vereinfachen und wir werden ganz massiv auf personalisierte Inhalte eingehen. Sprich, Sie locken sich am Partnerportal ein, sehen sofort, was Sie benötigen, was Sie interessiert, Sie können sich das voreinstellen. Sprich, wir haben hiermit eine Erleichterung geschaffen, damit das Partner-Network auch für Sie wirklich als Self-Service-Portal genutzt werden kann.
Gut, mir reicht's jetzt. Ich habe ja in meiner Berufsbezeichnung das Wort Cloud stehen und jetzt reden wir schon relativ lang, haben aber noch nicht über Cloud geredet. Das finde ich unbefriedigend, aber ich bin kompromissbereit. Wir reden über Cloud, bleiben aber beim Thema Windows Server, okay? Decki, wie kann das gehen?
Ganz einfach. Der Windows Server wird ja auch als das Cloud OS bezeichnet. Nicht nur, weil Sie damit sehr gut Private Clouds bauen können, also diese Standardisierung, Automatisierung, die wir in unseren Rechenzentren haben, auch bei Ihren Kunden betreiben können, sondern weil man mit dem Windows Server auch sehr schön hybride Clouds bauen kann. Hybride Clouds heißt, dass Sie dort, wo es für Sie sinnvoll ist, für Ihren Kunden sinnvoll ist, einfach Cloud-Dienste mit in das normale Rechenzentrum nehmen. Beim Windows Server zwei Beispiele. Das eine ist das Thema Backup. Sie sind jetzt in der Lage, mit dem Windows Server in unsere Azure-Infrastruktur Backups zu fahren und natürlich auch Restores. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt IaaS, also Infrastructure as a Service, das heißt die Möglichkeit, die Windows-Server nicht nur im Datacenter des Kunden zu betreiben oder in Ihrem Datacenter, sondern auch in unserem Datacenter.
Genau. So ist es. Und da kommst ja du ins Spiel, Stefan, beim Thema Windows Azure. Wir teilen ja quasi ein Schicksal, sogenannte Cloud Business Development Manager, ich für Software as a Service und du bist sozusagen fähiger als ich. Du setzt noch eins drunter an, wo man sogar noch was installieren muss und vor allem jetzt installieren kann, so wie ich das verstanden habe.
Genau, muss man ja positiv ausdrücken. Genau.
Um etwas zu betreiben, was noch nicht von uns fertig zur Verfügung gestellt wurde.
Korrekt.
Erzähl uns was darüber bitte. Und was bringt das dem Partner?
Bis dato war ja die Azure-Plattform vor allem bei Entwicklern bekannt, vor allem bei Entwicklern, die Web-Applikationen dort gehostet haben. Seit nunmehr ca. 2 Monaten haben wir aber Infrastruktur-Services dazu bekommen, die es im Prinzip ja, für alle interessant macht. Ohne da jetzt in technische Details gehen zu wollen, wir werden dann in der Demo noch ein paar Details sehen, würde jetzt gerne einfach 4 Szenarien herzeigen, die sich so in den letzten 2 Monaten herauskristallisiert haben bei unseren österreichischen Kunden und Partnern. Was ist denn interessant, was kann ich damit machen? Und also der erste Punkt hier schon aufgeworfen, ist eben das Thema Backup. Wie der Decke schon erwähnt hat, ich kann bei einem neuen Windows-Server out of the box einen Agent installieren, der ist kostenfrei und der kümmert sich um ein Backup, der dann in den Azure Storage gelangt. Ich habe aber auch die Möglichkeit im Prinzip, meine virtuellen Server dort zu backuppen, sprich eigentlich ein Backup-Szenario für mein komplettes Rechenzentrum zu schaffen. Alles, was ich mit Hyper-V virtualisiere, kann ich in die Azure Cloud schieben und somit im Desasterfall mein Rechenzentrum aus der Cloud heraus betreiben oder wenn ich das nicht will, diese Images zumindest wieder runterspielen von dort. Warum macht das so viel Sinn? Ganz einfach, weil es ein kostengünstiger Online-Speicher ist, weil es massiv skalierbar ist und obendrein für meine Disaster-Recovery-Strategie passt. Es ist ausfallsicher, ich bekomme SLAs von Microsoft drauf von 99,95% und es ist georedundant. Sprich, dieser Speicherplatz wird dreifach repliziert in den Microsoft-Rechenzentren und wenn ich will, nicht nur in einen, sondern auch in 2 innerhalb von einer Region, nämlich der europäischen Region in unserem Fall. Das wäre so das erste Szenario, was mir dazu einfällt. Das zweite ist überhaupt, ich miete mir einfach virtuelle Server an und betreibe dort eine existierende Applikation drauf. Warum auch immer, vielleicht, weil ich sie ohne On-Premise bei mir zu Hause nicht betreiben kann oder will. Drittes Szenario wäre so ein hybrides Szenario, das ist auch schon mal erwähnt worden heute. In Wirklichkeit macht es nur Sinn, wenn ich beide Welten nutze, diese Synergien dazwischen. Azure bietet mir jetzt Netzwerkservices, die es mir erlaubt, dass ich mein lokales Rechenzentrum mit den Services von Azure erweitere. Das macht wiederum Sinn, wenn ich kurzfristig einmal Speicher oder Rechenkapazität aus der Cloud haben will, ohne dass der User merkt, dass jetzt diese Maschinen woanders liegen. Und das vierte und letzte Szenario ist hier ein Szenario mit Test-, Entwicklungs- oder auch Demo-Umgebungen. Eines der beliebtesten Szenarien bei uns am Markt. Ganz einfach deswegen, weil ich kann irrsinnig schnell virtuelle Server anmieten, mir so eine Umgebung schaffen, kann sie dann zeitlich begrenzt wieder zurückgeben und habe damit eine komplette Landschaft für einen Kunden zum Beispiel vorbereitet.
Also 4 wirklich schöne, kompakte Szenarien, danke. Du hast jetzt virtuelle Maschinen auch erwähnt. Wie sieht denn das mit dem Thema Virtualisierung und Windows Azure aus?
Kann man sich im Prinzip ja nahezu so vorstellen, wie man es heute aus der On-Premise-Welt kennt. Die Grundaussage ist dahinter, das, was ich heute mit Hyper-V bei mir virtualisiere, das kann ich 1:1 so in die Azure Cloud schaffen. Sprich, ich schaffe meine Private Cloud in die Public Cloud, sprich in die Rechenzentren von Microsoft.
Stefan, geht das auch vice versa? Also vertretet euer unsere Hosting-Partner. Wie schaut es aus, wenn der Kunde sagt, okay, er möchte von der Azure-Plattform ins Rechenzentrum des Service-Providers gehen? Ist das auch?
Kannst du genauso machen. Technisch möglich, lizenzrechtlich muss man sich da natürlich Gedanken machen, weil ich miete mir auf Azure diese virtuellen Server auf einen Stundenpreis an, dort ist die Lizenz inkludiert und wenn ich diese VM dann wieder runterspiele in mein Rechenzentrum, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ich die Lizenzen dafür
habe. Aber dazu habe ich auch den Hostingpartner, der hilft mir dabei sicherlich. Ne?
Genau.
Wunderbar. Ja.
Wie läuft das jetzt technisch ab? Ganz kurz. Die eleganteste Variante ist im Prinzip, auf eine Gallery zurückzugreifen, die mir Microsoft bietet. Dort gibt es vorkonfigurierte Images, die kann ich mit wenigen Klicks erstellen, wird in einen Azure Blob Storage geladen, sprich wir haben wieder den dreifach replizierten und sicheren Speicherplatz dahinter und dann miete ich mir eine Instanz an mit einer Rechenkapazität, die ich brauche, es gibt verschiedene Größen, und sage dieser Instanz, sie soll dieses Image für mich bitte betreiben. Bei den Images selber kommt dann immer die Frage auf, was ist denn da wirklich supported? Und da gibt es jetzt vielleicht eine kleine Überraschung, und zwar auf dieser Slide, nämlich nicht nur die Microsoft-Welt wird supported, sondern auch die von Linux, zumindest mit den Plattformen, die da oben stehen.
Was heißt jetzt supported? Supported heißt, es wird wirklich einen vollen Support von Microsoft geben hinsichtlich des Produkts. Es sind die Lizenzen enthalten bei diesen Images und die Images werden vorkonfiguriert von uns bereitgestellt.
Das heißt, du bist sozusagen zum Tierfreund geworden. Wunderbar. Wenn ein Microsoft-Partner das jetzt ausprobieren möchte oder verwenden möchte, was auch immer, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass ich mir das als Partner ansehe?
Gibt es mehrere. Das Schöne ist, es ist ein Cloud-Service. Das heißt, jeder kann sich das Ganze online schnell mal anschauen. 90 Tage Free Trials gibt es sowieso für jeden. Für unsere speziellen Partner, die im MBN-Netzwerk sind, gibt es zusätzliche Benefits. Wenn ich dann eine MSDN-Subscription auch noch hätte, würde es überhaupt noch mal mehr Benefits dazugeben. Was heißt Benefits? Benefits heißt, ich bekomme einfach einen Container an Gratis-Services, die ich von Azure verwenden kann, und zwar durchgehend. Und das ist, wenn ich so eine MSDN-Subscription habe, zumindest einmal eine Instanz, die durchgehend betrieben werden kann, mit einem gewissen Storage-Platz dahinter, dass ich ein paar Disken da drinnen noch liegen haben kann. Wer sich dafür wirklich näher interessiert, auch was die Preisgestaltung betrifft, auf www.windowsazure.com sehen Sie einen öffentlichen Preisrechner, wo Sie sich selber mal zusammenschieben können, wie stark brauche ich die Maschinen, wie groß brauche ich den Storage und was bedeutet das an Pricing dann für mich. Und für die ganz kurz Entschlossenen ein letzter Hinweis von mir. Morgen findet in Wien bei uns im Büro ein ganztägiger Workshop statt zu dem Thema Azure virtuelle Maschinen. Da gibt es noch ein paar offene Plätze, Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil ich da ein paar Partner sehe, die stehen. Wir haben auf der Seite noch ganz viele Sitzplätze. Also wenn Sie kommen wollen, auf der Seite gibt es genug, Sie müssen nicht stehen.
Gut, ich fasse zusammen, ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten mit Azure. Ich kann mein Rechenzentrum erweitern, ich kann virtuelle Maschinen nur dort betreiben. Nur wenn ich so darüber nachdenke, dann klingt das für mich schon nach einem gewissen Verwaltungsaufwand. Und für das Thema Verwaltung, da haben wir ja was, was mir dabei sehr stark hilft als Administrator. Über das haben wir früher geredet, Decke, heute reden wir nicht mehr drüber, oder?
Nein, heute redet man nicht mehr viel drüber. Warum? Nicht, weil das Thema uninteressant ist, sondern weil ich aus dem Feedback von Ihnen in den Gesprächen mit den Partnern an den Zahlen und auch an den Schulungspartnern höre, dass das Thema System Center bei Ihnen scheinbar wirklich angekommen ist, dass sehr viele von Ihnen das Thema aufgenommen haben und bei den Kunden jetzt umsetzen in Projekten, um die Rechenzentren der Kunden mit der System Center Palette optimal zu managen. Und wir haben es, glaube ich, die letzte und die vorletzte und die vorvorletzte Partner-Roadshow erzählt und ja, es freut mich, dass das jetzt umgesetzt worden ist. Zur Cloud hilft hier natürlich auch System Center, gerade der App-Controller, dass Sie wirklich virtuelle Maschinen quasi je nach Anforderungen zwischen dem eigenen Rechenzentrum und einem gehosteten Rechenzentrum verschieben können und somit je nach Anforderung die richtigen Ressourcen nutzen können.
Gut, Gerold, du hast uns ja vorher noch eine Folie versprochen. Möchtest du dieses Versprechen jetzt einlösen?
Aber natürlich, gerne. Also im Prinzip habe ich jetzt erst vom Windows-Server gesprochen und ein und dieselbe Folie verwendet jetzt für den System Center. Ganz gleich hier auch eine Standard- und eine Data-Center-Edition, wenn man vom Server-Management oder von den Server-Management-Lizenzen spricht. Eine Lizenz deckt bis zu 2 Prozessoren ab. Auch hier der Hauptunterschied liegt im Grad der Virtualisierung. Das heißt, der Kunde sollte sich entscheiden, aufgrund seiner Virtualisierungsstrategie, entweder für Standard oder für die Data Center Edition. Natürlich habe ich die Möglichkeit, auch die Clients zu managen. Hier hat sich aber, wie gesagt, nicht viel getan. Das Wichtigste jetzt da beim Server Management eben diese zwei Dinge.
In der Lizenzierung hat sich
in der
nicht
Lizenzierung,
viel getan.
Entschuldigung, ja genau. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn Sie dieses Bild hier sehen, ist einfach die Strategie der Microsoft, eine konsistente Private Cloud Lizenzierung zu schaffen, damit Sie bzw. Ihr Kunde sich nicht mehr um diese Dinge kümmern muss oder allzu viel mit diesen Themen beschäftigen muss, sondern wirklich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann.
Apropos auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wir haben ja oft schon genug damit zu tun, uns die Geburtstage unserer Partner zu merken. Da hoffe ich, dass das ein oder andere Mal die System Center Lizenzierung demgegenüber Nachrang hat. Wenn ich das also vergesse als Partner, wenn ich jetzt nicht mehr so genau weiß, wie das geht, wo gehe ich denn am besten hin?
Am besten gleich nach diesem Vortrag zu unseren Distributoren, die draußen bei den Ständen warten. Heute für Sie da Actebis, TechData und wen haben wir noch da? Aero, ECS, genau. Also wenn Sie dort Fragen haben zur Lizenzierung, zu den Preisen, zu aktuellen Promotions, Preisnachlässen, dann bitte draußen in den Netzwerk Networking-Pausen.
Genau. Und gerade Aero hat ja Spezialisierung, glaube ich, auch im Bereich System Center Virtualisierung, genau. Ganz genau.
Und dasselbe Thema auch natürlich, wenn Sie sagen, Sie möchten das Ganze als Hosting Service Provider anbieten, als Outsourcer, dann haben wir auch zwei autorisierte Partner sozusagen in Österreich, das ist die Firma Insight zum einen und die Firma Software One zum anderen, die in Österreich eben dieses Bla-Preise oder dieses Bla-Produkte an Sie weiterverkaufen können.
Gut, das heißt, ich fasse zusammen, wir haben viele tolle technische Neuerungen, wir haben eine noch einfachere Lizenzierung, im Punkt Preis-Leistung, wie soll ich sagen, der war eigentlich immer Häkchen drunter, dass wir da ein gutes Package haben. Wenn ich jetzt zusammenfasse, denke ich bei aller Bescheidenheit, aber ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es eine gute Idee ist, dich auf der Bühne zu fragen, ob wir jetzt besser sind als VMware oder lasse ich das lieber?
Nein, du kannst mich gern fragen. Ja, wir sind jetzt besser als VMware. In vielen Bereichen sind unsere Lösungen von den Features und von den Möglichkeiten besser. Die Frage ist, wie machen Sie Geld? Das ist immer das Thema, was ich höre, weil mit den anderen Lösungen können Sie ja wirklich viel Geld verdienen, weil die einfach viel Geld kosten und damit die Marge auch höher ist. Wenn man sich das Virtualisierungsbusiness anschaut und was ich in den Gesprächen höre, sind die meisten Projekte in dem Bereich Virtualisierungsprojekte, dann war in den letzten Jahren ein richtiger Hype zum Thema Virtualisierung, der langsam seinen Plafond erreicht. Also Sie werden mir recht geben, die meisten Ihrer Kunden sind bereits virtualisiert. Das heißt, das, was dort jetzt anfällt, sind Projekte wie Upgrade auf die neue Version, Erweitern um einen Host und Ähnliches.
Beziehungsweise das heißt, Switchen auf Hyper-V, ne? Ja.
Beziehungsweise Switchen auf Hyper-V. Das heißt, rein von dem wird, wenn Sie weiterhin Virtualisierungsbusiness betreiben, dieses Geschäft in den nächsten Jahren definitiv zurückgehen. Das heißt, die Idee muss sein, über das Virtualisierungsprojekt hinauszugehen und dem Kunden einfach mehr zu bieten. Und genau das ist das Mehr, wo Sie als Partner sehr, sehr viel Geld verdienen können. Wenn wir uns da anschauen, die Dinge, die Lösungen, die wir über einer reinen Virtualisierungslösung anbieten, von einem kompletten Data Center Management, Direct Access Branch Cache und so weiter. Also viel, viel Mehrwert für den Kunden. Auf der einen Seite mehr Zeit für den Administrator, auf der anderen Seite wesentlich mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiter des Kunden, für das Business des Kunden. Und das, was wir ganz deutlich sehen, und ich bin jetzt seit 15 Jahren in dem Business, wie gesagt, 8 Jahre Partner, 7 Jahre bei Microsoft, und da habe ich viel erleben dürfen. Und das, was ich wirklich sehe, wenn Sie es schaffen, dem Administrator beim Kunden mehr Zeit zu geben, dadurch, dass er eine standardisierte, optimierte Umgebung hat, ein Datacenter, das wirklich wie ein Glöckerl läuft, dann sehen wir ganz deutlich, dass die IT-Budgets beim Kunden damit nicht schrumpfen, sondern ganz massiv steigen, weil einem IT-Administrator, dem langweilig ist, fallen viele gute Dinge ein und die vielen guten Dinge heißen, dass er sich endlich aufs Kerngeschäft seines Unternehmens konzentrieren kann und hier Lösungen bauen kann, die dem einzelnen Mitarbeiter wirklich viel bringen. Und das, was ich sagen kann, wir haben einige Partner, die schon recht früh auf den Bereich System Center und auf mehr als Virtualisierungslösungen umgestiegen sind. Und wenn Sie mich nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner von all diesen Partnern fragen, dann ist das ganz einfach. Ich bekomme von diesen Partnern regelmäßig eine Frage. Und die lautet, Christian, hast du nicht ein paar gute Leute für mich? Das heißt, die Partner haben alle zusammen ein massives Problem. Sie haben viel zu viel Anfragen, viel zu viele Projekte, die sie erledigen sollen und viel zu wenig gutes Personal. Die machen teilweise mit mir nicht einmal mehr Events, weil sie sagen, du, was hilft mir der Event, wenn da jetzt 10 Kunden nach dem Event zu mir kommen und von mir System Center Implementierung wollen. Ich kann das mit ihnen frühestens in 6 Monaten machen. Das heißt, das ist etwas, was ich in den letzten 7 Jahren als PTA bei Microsoft lernen durfte. Die Partner, die den Switch gemacht haben, haben die Kurve wirklich massiv nach oben gedreht und der eine Partner hat, glaube ich, sein Dienstleistungsbusiness in dem Bereich um 84% im letzten Jahr gesteigert und das ist jetzt einmal nicht so schlecht.
Ja, 84% mehr genau. Dienstleistung ist auch ein Haufen Geld.
Ja. Ja.
Danke, Decki. Jetzt haben wir über, ich möchte fast sagen, sehr hochtrabende Dinge geredet, also Dinge, die für anspruchsvolle kleine Kunden, die sehr spezialisierte Dinge machen, interessant sind oder für größere Kunden, ich sage einmal System Center, da reden wir ehrlicherweise von mindestens 50 Mitarbeitern typischerweise, ja, oder? Ja. Und natürlich viel mehr. Jetzt glaube ich, mich erinnern zu können, dass es in Österreich auch ein paar Unternehmen gibt, die weniger als 50 Mitarbeiter haben. Für die haben wir ja, glaube ich, auch was im Gepäck. Marlene, du hast da zu dem Thema was überlegt, oder? Ja, gerade im Hinblick auf Partner.
Ja, ganz was Tolles haben wir heute auch für kleinere Partner dabei, und zwar die Small Business Kompetenz. Das ist die erste Kompetenz, die Sie ab nur einer zertifizierten Person haben können, die aber genauso viel kann wie eine große Kompetenz. Ja. Also Sie bekommen das Logo, Sie werden auf Pinpoint gelistet als zertifizierter Partner. Pinpoint für all jene, die Pinpoint noch nicht kennen, das ist unser Partnerverzeichnis zum Endkunden hin, und wir haben letztes Jahr über 10.000 Kundenanfragen über Pinpoint direkt an unsere Partner weitergeleitet. Also man sollte nicht unterschätzen, dort gelistet zu sein. Das bekommen Sie, und klarerweise bekommen Sie die ganzen Benefits, die Markus vorher aufgezählt hat, inklusive Zugang zu den Channel Incentives. Wie schaut das im Konkreten aus? Sie brauchen für die Silberkompetenz brauchen Sie einen Mitarbeiter, der das Examen für Office 365 bestanden hat, plus ein weiteres Examen, entweder den Small Business Server oder Windows 7. Und für eine Goldkompetenz brauchen Sie einen Mitarbeiter, der wieder die Office 365-Prüfung bestanden hat, und einen zweiten, der die Windows 7-Prüfung bestanden hat. Der erste hat die ersten beiden Prüfungen bestanden, Office 365, Windows 7, und der zweite Mitarbeiter darf sich zwei von den vier Prüfungen, die ich hier aufgezählt habe, aussuchen.
Du hast jetzt gesagt, der Office 365-Examen, ich kann mich erinnern, das haben ein paar Partner schon gemacht, und also Kindergeburtstag ist was anderes. Wie sieht es denn in dem Bereich aus? Wie stehen denn die Chancen, das zu schaffen?
Ja, Bernd, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir hatten wirklich mal diese Prüfung, die nicht besonders einfach war, aber wir haben noch einmal eine Runde gedreht, wir haben die Prüfung überarbeitet und wir haben sie an Ihre Bedürfnisse angepasst. Das heißt, die Prüfung ist jetzt einfacher, seit circa 1,5 Wochen gibt es die vereinfachte Prüfung für Sie. Trotzdem würde ich Ihnen dringend empfehlen, sich darauf vorzubereiten, weil eigentlich kein Examen einfach nur so schaffbar ist. Das heißt, im Idealfall haben Sie schon Vorwissen, entweder durch Kundenprojekte, die Sie schon gemacht haben, oder Sie haben sich die Service Description durchgelesen oder den Jumpstart, ein Online-Training gemacht, ein kostenloses, oder waren vielleicht früher schon bei einem Partnertraining. Wenn Sie das gemacht haben, bieten wir Ihnen Vorbereitungskurse für diese zwei Examen, die Sie für die Kompetenz benötigen, an. Und zwar einmal für Office 365, das ist ein zweitägiger Kurs zu einem sensationell guten Preis. Wenn Sie diesen Kurs machen, plus die Service Description lesen für Enterprise, dann sind Sie gut vorbereitet auf das Examen. Und dann bieten wir klarerweise auch Vorbereitungskurse auf die anderen beiden Examen, sowohl für Windows 7 wie auch für den Small Business Server an. Und gerade beim Small Business Server, das ist ein eintägiger Vorbereitungskurs. Also das, ich denke, dafür hat jeder von Ihnen Zeit, den zu machen.
Gut, ich weiß ja von einigen von unseren betreuten Kompetenzpartnern, dass die das machen werden. Also zusätzlich zu dieser, sagen wir mal, Produkt-lösungsorientierten Spezialisierung mit der Kompetenz, diese Zielgruppenkompetenz sozusagen für KMU. Finde ich das aber auch einen sehr vernünftigen Einstiegspunkt für Partner, die bis jetzt noch keine Kompetenz gehabt haben, weil es geht ja ab einem Mitarbeiter schon. Ja, und das ist ja etwas, was wir in der Vergangenheit ja massiv, gehört haben als Feedback. Mhm. Das ist die Antwort darauf. Ja. Jetzt meine Frage, wir haben das mit dem einen Mitarbeiter. Gibt es sonst noch irgendeine Form von Einführungsangebot? Würde irgendwie Sinn machen aus meiner Sicht? Ich hoffe, ich erwische dich da jetzt nicht spontan am falschen Fuß.
Nein, du erwischst mich nicht unvorbereitet.
Zufällig eine Folie mit.
Na, schau her.
Wir haben die Small Business Kompetenz, die zur normalen Silbergebühr von ca. 1600 Euro zu machen ist, die allein schon wirklich einen Vorteil für Sie als kleinen Partner darstellt im Vergleich zu einer anderen Kompetenz, wo Sie mindestens zwei zertifizierte Personen für eine Silberkompetenz brauchen. Darf ich fragen, wer von Ihnen hat denn derzeit noch überhaupt keine Microsoft-Kompetenz? Okay, also doch einige. Für Sie haben wir ein ganz spezielles Angebot, ein wirklich Sensationsangebot. Sie zahlen bis Ende des Jahres nur die Hälfte, das heißt, Sie zahlen weniger als 850 Euro für die Kompetenz. Das heißt, wenn Sie es sich möglichst einfach machen wollen, dann machen Sie es einfach so, gehen Sie zu dem Vorbereitungskurs für Office 365, gehen Sie zu dem Vorbereitungskurs für den SBS, machen Sie beide Examen. Sie bekommen beide Examen inklusive dem zweiten, also Sie bekommen das erste Training, das zweite Training, Sie bekommen beide Examen inklusive einem zweiten kostenlosen Antritt, quasi ohne Aufpreis dazu. Das ist ein Angebot, das geht nur noch bis Ende des Jahres, besser wird es nicht mehr. Also sollten Sie sich überlegen, diese Kompetenz zu machen, dann warten Sie nicht, sondern nutzen Sie das und machen Sie es sich nicht schwerer, als es ist.
Marlene, ich habe dich einfach nur nach einem Einführungsangebot gefragt und du bringst sowas, also Hut ab. Wirklich schön, wirklich schön. Ich glaube übrigens, dass mehr Partner, die also keine Kompetenz haben, derzeit nur ganz ehrlich, wenn du mich fragst, Bernd, hast du keine Kompetenz? Ich würde auch nicht aufzeigen. Ja? das nur so erklärend, aber ich möchte zusammenfassen, ab einem Mitarbeiter, ja, und Sie kriegen zum ganz normalen Preis, sozusagen zur ganz normalen Mitgliedschaftsgebühr, ja, die komplette Vorbereitung und die Prüfungsgebühren dazu. Ja. Also bitte überlegen Sie sich das wirklich, wirklich ernsthaft, auch wenn Sie nicht aufgezeigt haben, das bis 31.12. anzugehen. Ist wirklich ein tolles Einführungsangebot, um in die Welt der Microsoft-Kompetenzen sozusagen einzusteigen. Gut, jetzt haben wir über Small Business Kompetenz geredet. Da habe ich auch gelesen, irgendwie Small Business Server ist da gestanden. Jetzt weiß ich aber nicht ganz, warum decke ich den Small Business Server Standard, den gibt es ja nicht mehr.
Schon, gibt es schon noch.
Entschuldige. Nein, decke ich den Small Business Server Standard, gibt es nicht mehr.
Oh ja, den Small Business Server Standard haben wir als Produkt aufgelassen. Das heißt, von dem wird es keinen Nachfolger mehr geben. Sie können ihn aber noch kaufen bis Juni, 31. Juni 2013.
Na gut, das hättest du mir ja sagen können.
Ja, das sage ich dir jetzt aber schon 3 Roadshows, aber ist okay. Also bis 31.
Wir
Juni
2013
ist er noch über alle Verkaufskanäle erhältlich und über OEM ist er noch bis 31.12.2013 erhältlich. Das heißt in Wirklichkeit mehr als ein Jahr, wo Sie dieses Produkt noch kaufen können.
Aber wie soll ich sagen, okay, noch ein Jahr, also in Wirklichkeit reden wir da schon ziemlich früh über noch nicht einmal vergossene Milch. Wollen wir dann endlich das machen, was auch gestern wieder in Online-Medien zu lesen war, zwingen wir dann Kunden endlich in die Cloud?
Ja, nein, tun wir nicht. Wenn man sich das anschaut, wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen die Zahlen angeschaut und es waren schon im letzten Finance Year, also quasi vom Juli 2011 bis Juni 2012, waren bereits 10% aller Kleinkundenprojekte, also Kundenprojekte von 5 bis 25, waren bereits in der Cloud und das war erste Jahr von Office 365, also das ist sehr hoch. Wenn man sich anschaut, die Kunden mit 2 bis 4 Mitarbeitern, wo es bis jetzt schon recht schwer war, einen Small Business Server Standard zu positionieren, dort waren bereits 80% aller Kundenprojekte mit Exchange in der Cloud. Und wenn ich hier im Zusammenhang mit Small Business Server rede, meine ich ja immer nur den Exchange Service gehostet von uns oder von einem Partner zu nehmen. Warum ist es noch nicht so tragisch? Ich habe mir angeschaut über die Historie vom SBS 4.0 bis zum jetzigen, wie lange es gedauert hat, bis der Small Business Server am Markt war. Und das waren im Schnitt 1,5 Jahre zwischen Release des Betriebssystems, des darunterliegenden, und Release des Small Business Servers. Das heißt, wir würden, wenn wir heute über einen Nachfolger vom Small Business Server Standard reden würden, würden wir davon reden, dass der irgendwann im Sommer 2014 wahrscheinlich kommen würde. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Zukunftsforscher, aber ich bin sehr stark überzeugt, dass im Sommer 2014 die Anzahl der Kunden in dem Bereich, wo man einen Small Business Server verkauft hat, im Sommer 2014 schon massiv über die 50% sein wird. Das dritte ist, der Small Business Server hat seine ursprüngliche Idee eigentlich verloren. Ich kann mich gut an den Small Business Server 4.0 erinnern aus dem letzten Jahrtausend, also es ist schon ein bisschen länger her. Warum haben wir den Small Business Server damals gemacht? Weil wir einem Kleinkunden nicht zumuten wollten, dass der sich 2, 3, 4 Server hinstellen muss, um Basisinfrastrukturdienste zu deliveren. Heute ist es so, dass auch die Kleinstkunden Single-Server-Virtualisierungslösungen haben. Heute ist es so, dass die Hardware so eine massive Power hat, dass ich ohne Probleme auf einem Single-Server 3, 4 virtuelle Maschinen betreiben kann. Das heißt, diese Notwendigkeit, alles in einer unter einem Betriebssystem zu fahren, ist eigentlich heute nicht mehr da. Und ich kann ja weiterhin auch bei Kleinkunden, wenn der Kunde es unbedingt möchte, weiterhin einen Standard-Exchange-Server betreiben.
Du hast ja gesagt, wenn der Kunde das unbedingt möchte. Es gibt ja Kunden, die möchten das unbedingt. Warum ist das so und was gibt es dafür sozusagen für Diskussionspunkte?
Ich habe jetzt im Sommer interessanterweise massiv weniger über das Thema diskutiert, als ich es mir erwartet hätte. Wir hatten auch auf den letzten 3 Partner-Roadshows und beim Windows Server Partner Launch massiv weniger Diskussionen. Ich habe sogar Aussagen bekommen wie, Gott sei Dank gibt es das Produkt nicht mehr, wo ich dann nachgefragt habe, wieso, und ein Partner hat mir dann gesagt, ja, es ist ja ein Schwachsinn, bei Kunden unter 50 Usern einen Exchange-Server vor Ort zu installieren. Also, aber welche Einwände kommen, wenn Einwände kommen? Der häufigste Einwand ist der Einwand der Sicherheit. Ich weiß ja nicht, wer auf meine Daten zugreifen kann. Für diesen Einwand habe ich Ihnen einen Link hierher geschrieben. Unter dem Link sehen Sie ganz genau, wer von uns, also jetzt nicht personenbezogen, sondern rollenbezogen, welche Rollen bei uns in den Datacentern, aus welchen Gründen, wann, auf welche Daten zugreifen können. Das ist hier sehr genau dokumentiert, um die Frage beantworten zu können, wer darf denn bei Microsoft auf meine Daten zugreifen. Das zweite Thema, da habe ich, wir haben am Partnerblog eine kleine Diskussion laufen, und da habe ich mir Watschen abholen lassen müssen, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Die Watschen habe ich mir deswegen abholen lassen müssen, weil ich auf den Einwand, ob denn die Daten dort sicher liegen, mir erlaubt habe zu sagen, dass wir nahezu alle Zertifizierungen, die man aus externer Sicht bekommen kann, die nachweisen, dass man sichere Datacenter betreibt, wir haben die alle. Wir sind ISO 27001 zertifiziert, wir haben regelmäßige Penetrationstests von außen, regelmäßige Tests, ob die Dinge im Datensicherheit und Datenschutzbereich, die wir behaupten, auch wirklich so stimmen. Und ich habe mir dann erlaubt zu fragen, ob Sie sich sicher sind, dass Ihre Kleinkundenrechenzentren auch so sicher sind wie da, worauf sich ein Partner bei mir beschwert hat, dass wir jetzt die Installationen, die Sie bei Kunden machen, schlecht machen. Habe ich nie gesagt, werde ich nie sagen. Es ist nur vom technischen Aufwand für Sie nicht möglich, all diese Sicherheitsstufen von den 2 Dieselgeneratoren im Keller über georedundante Rechenzentren, das kann ich bei einem Kleinkunden nicht machen. Und daher meine Aussage, die Daten liegen bei uns in den Rechenzentren sicherlich sicherer als in den meisten Kleinkundenrechenzentren. Die nächsten Einwände, das Thema Performance. Ja, ihr in Wien habt es gut reden, gut, wir sind jetzt alle in Wien, aber meine Kunden haben am Land nicht so gute Internetleitungen. Ganz ehrlich, ich arbeite seit Outlook 2000 oder noch davor hauptsächlich mobil mit meinem Outlook und seit Outlook 2003, seit dem OST, seit RPC über HTTPS, merke ich keinen Unterschied in meinem Outlook-Verhalten an der Performance. Die Mails, wenn sie da sind, sind sie da, sind sie im Offline-Store. Wenn ich eine Mail verschicke, geht die dann irgendwann einmal raus. Wie lange das dauert, ist mir in Wirklichkeit wurscht, weil ich ja normal weiterarbeiten kann. Besonders cool finde ich das Argument, ja, aber das 50 Megabyte Attachment Limit bei Mail, das geht bei meinen Kunden nicht, weil die verschicken 200-300 Megabyte große Dateien per Mail. Wenn Sie solche Kunden haben, ich empfehle Ihnen dringend, sich einmal die Spezifikationen vom SMTP-Protokoll anzuschauen. Sie werden nämlich feststellen, dass SMTP keine Fehlertoleranz hat und damit ist das SMTP-Protokoll wahrscheinlich das schlechteste Protokoll, um große Datenmengen zu transportieren. Ich persönlich würde über 8 Megabyte keine Attachments verschicken, das heißt, das ist etwas, was jetzt nicht die Schuld der Cloud ist, dass sie keine 50 Megabyte hat, sondern wo ich einfach sagen muss, da waren im Vorfeld schon schlechte Voraussetzungen für den Kunden. Am liebsten finde ich das Argument, keiner meiner Kunden will in die Cloud. Ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen Kunden hat, die auf keinen Fall in die Cloud wollen. Das weiß ich. Auch unsere besten Cloud-Partner haben Kunden, die sagen, wollen wir nicht. Was ich Ihnen nicht glaube, ist, dass keiner Ihrer Kunden in die Cloud möchte. Jeder von Ihnen hat zumindest ein Drittel der Kunden, die froh sein werden, wenn sie in der Cloud sind, so wie gerade in dem Kundenbereich viele Kunden froh sind, und sie müssen es einfach dort nur ansprechen. Aber das Argument, keiner meiner Kunden will in die Cloud, lasse ich nicht gelten. Sollten Sie wirklich der Meinung sein, dass keiner Ihrer Kunden in die Cloud will, ich gehe ganz gern mit Ihnen zu ein, zwei Ihrer Kunden und ich wette, dann wollen die in die Cloud. Das Thema, womit kann ich dann mein Geld verdienen? Auch hier ein Beispiel, ein Partner von mir, der vor einem Jahr seine Infrastruktur, Taktik, also der sehr stark im Kleinkundenbusiness unterwegs war, im letzten Jahr schon auf die Cloud umgestellt hat, ist übrigens der Partner, der in Europa am meisten Intune-Lizenzen verkauft hat, also nicht prozentmäßig, sondern in Summe, der musste seine Mannschaft verdoppeln, weil so viel Business.
Da reden wir von Dienstleistungsumsatz
mit Windows Intune. Mit Windows Intune, weil er einfach wesentlich mehr Projekte deliveren konnte als zuvor. Zu dem Thema noch zu den Kunden. Meine Kunden, manchmal höre ich, meine Kunden dürfen nicht in die Cloud. Da hatte ich vor 14 Tagen eine Mail-Konversation mit einem Partner, vielleicht sitzt du sogar im Raum, ich weiß es nicht, der gemeint hat, ja, aber ich habe ja Juristen und Rechtsanwälte und Steuerberater und die dürfen ja ihre Daten nicht in die Cloud legen. Solche Dinge höre ich immer und nachdem ich wirklich gern dazulernen, war dann meine Antwort an ihn, ob er mir denn die Gesetzestexte, auf denen diese Aussage beruht, schicken kann, weil das interessiert uns auch, warum die das nicht dürfen. Was mir an dem Partner sehr imponiert hat, er hat mir 5 Minuten später sehr offen zurückgeschrieben, dass das ja eigentlich nicht stimmt. Also, dass es keine Gesetze gibt, die diese Kundenschichten explizit verbieten, dass die ihre Daten in die Cloud legen. Das habe ich sehr ehrlich und mutig von ihm gefunden, dass er das zugibt. Sollten Sie Gesetze, also nicht Meinungen einzelner Rechtsanwälte, sondern fundierte Rechtsgutachten haben, die gewissen Kundenkreisen verbieten, die Daten in Business Clouds zu legen, dann sind wir sehr dankbar, wenn Sie uns das sagen. Wir suchen, wir haben keine gefunden, also da sind wir sehr dankbar. Wenn Sie jetzt sagen, okay, verstehe ich, was bedeutet das aber jetzt trotzdem für mich, dass es den Small Business Server nicht mehr gibt? Kurzfristig gar nichts. Sie haben jetzt noch mehr als ein Jahr Zeit, sich auf die neuen Umstände mit Ihren Kunden vorzubereiten. Sie haben jetzt mehr als ein Jahr Zeit, Ihre Kunden auf den derzeitigen Windows Small Business Server Standard zu heben. Sie können diese Kundensysteme dann sicher noch 2, 3, 4 Jahre betreiben. Das heißt, kurzfristig haben Sie maximal mehr Geschäft, weil Sie jetzt noch mehr Gründe haben, Ihre Kunden auf Small Business Server 2011 zu bringen. Mittelfristig ist es so, wir sehen bei Partnern, die in diesem Kundenbereich tätig sind und die bereits Cloud-affiner sind, dass das Thema gehosteter Exchange-Server in der Kundenschicht unter 50 Usern absoluter Standard werden wird. Also wir sehen bei allen Kunden, die das umsetzen, eine sehr hohe Zufriedenheitsrate und das wird in den nächsten 2, 3 Jahren absoluter Standard werden. Wenn Sie trotzdem bei Kunden weiterhin Exchange verkaufen wollen, dann haben Sie ja weiterhin die Möglichkeit, dass Sie einen Windows-Server, einen normalen Windows-Server oder den Windows-Server 2012 Essentials beim Kunden installieren und auf einer zweiten virtuellen Maschine weiterhin einen physischen Exchange-Server, das ist ja weiterhin möglich.
Gut, also das heißt, SPS mit SA jetzt kaufen und dann in Ruhe nachdenken können, ne? Für das ADMS für den Kunden. Ausgezeichnet. Ich darf dann kurz zusammenfassen, was haben wir jetzt gehört in dieser Session von euch. Wir haben gehört, dass wir den besten Windows-Server aller Zeiten haben und das hast du, glaube ich, auch sehr genau erklärt, warum das so ist. Wir haben auch gehört, dass wir mit dem neuen Hyper-V eine Virtualisierungslösung haben, die zumindest ebenbürtig oder sagen wir mal einen gewissen Vorsprung hat gegenüber dem Mitbewerb. Wir haben gehört, dass wir einen neuen Cloud-Star haben, dass wir jetzt nämlich mit Windows Azure auch Infrastruktur als Service anbieten, das heißt, dass Sie virtuelle Maschinen dort betreiben können, was sehr schön ist. Wir haben Neuerungen aus dem Bereich Microsoft-Kompetenzen gehört. Wir haben auch gesehen, dass es einfachere Zertifizierungen gibt, dass es vergünstigte Zertifizierungen und Trainings gibt. Und Gerold, du schaust mich so hoffnungsvoll an. Ja, wir haben auch gehört, dass die Lizenzierung in sehr vielen Bereichen Windows Server System Center einfacher und übersichtlicher geworden ist. Danke dafür. Und zu guter Letzt, und damit möchte ich schließen sozusagen, die Small Business Kompetenz. Also das ist wirklich etwas von den Kriterien her, wo wir ganz stark Ihr Feedback aus der Partnerlandschaft aufgegriffen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr schöner Einstieg eben in die Welt der erweiterten sozusagen Benefits einer Microsoft-Partnerschaft ist. Nutzen Sie das von den Einstiegskriterien her und nutzen Sie auch das Einführungsangebot, das Ihnen, wie gesagt, die komplette Vorbereitung, Prüfungsgebühr etc. sozusagen zum Preis der Mitgliedschaftsgebühr einmalig sozusagen schenkt. Damit möchten wir uns in die Pause verabschieden. Vorher möchte ich aber noch kurz sagen, wie lang ist die? Wir haben ein bisschen später begonnen, wegen dem Stau sozusagen bei der Registrierung. Das heißt, wir haben jetzt Pause bis 11.15 Uhr. Danach geht es ans Eingemachte. Da schauen wir uns nämlich an, ob das wirklich so cool ist, wie du gesagt hast und wie du gesagt hast. Und wir schauen uns noch was an, was noch keiner gesagt hat, nämlich wie cool das auf Fujitsu-Hardware läuft. Sprich, wir sehen euch, wie ihr Windows Server, Windows Azure auf Fujitsu und System Center, ja, auf Fujitsu Hardware herzeigt, gemeinsam mit Werner Planck eben von der Fujitsu. Jetzt habe ich öfter schon Fujitsu gesagt, das ist unser Hauptsponsor.
Die Fujitsu.
Die Fujitsu, ja. Das ist unser Hauptsponsor. Möchten wir uns herzlich bedanken und möchten Sie auch bitten, nutzen Sie die Möglichkeit bei unseren Ausstellern draußen, Fujitsu ist einer davon, die aktuellen Server, PCs, Notebooks und Tablets sich anzuschauen. Es sind auch da HP und Samsung mit ihrer aktuellen Gerätegeneration, genauso Quest, die machen einfache IT-Management-Lösungen und haben auch Tools für die Windows 8-Migration mit dabei. VM machen Lösungen rund um Management und Datensicherung für virtuelle Umgebungen, das heißt, das ist auch sehr spannend. SecureGuard ist da mit den aktuellen Security Appliances, das heißt fertige Sicherheitslösungen für Ihr Unternehmen oder für Ihre Kundenunternehmen. Und die Distributoren sind da, da ist da Actebis, TechData und Aero, wie du schon gesagt hast, Gerold. Learning Partner sind da, da können Sie gleich fragen nach den aktuellen Trainings- und Zertifizierungsangeboten. Und zwei Sachen noch, wir sind auch damit an einem eigenen Microsoft Partner Network Stand, da können Sie sich rund um die Mitgliedschaft erkundigen. Und ich hoffe, das ist wahr. Wir sind heute wieder da mit den T-Shirts, Markus, richtig? Hast du die Larissa schon gesehen?
Sehr gut.
So, wir haben
das nämlich auf der,
genau, wir hatten nämlich neulich technische Schwierigkeiten, das wollte ich mir vorher vergewissern. Wir haben Ihnen auf der letzten Roadshow versprochen, Windows 8 T-Shirts und haben gesagt, einfach quasi lieblos Auftragst-T-Shirts hingeknallt, haben wir schon öfter. Wir machen die jetzt per Hand, also wirklich manuell gefertigt vom Windows-Team für Sie und wenn Sie wollen, auch handsigniert. Ja. Erkundigen Sie sich da am Microsoft-Stand, wo das zu finden ist. Ich muss sagen, first come, first serve. Ja. Wir werden das von der Nachfrage, wenn ich mir Ihre begeisterten Gesichter so anschaue, wahrscheinlich nicht hundertprozentig abdecken können. Damit Dankeschön, viel Spaß in der Pause, nutzen Sie die Gelegenheit zum Networken und bei unseren Ausstellern. Danke.